Hormone zum Frühstück, der Podcast mit Stefanie und Katharina. Wir sind zwei Diätologinnen und Freundinnen und brennen für die Frauengesundheit und dein Wohlbefinden. Wir laden dich an unseren Frühstückstisch ein und nehmen dich mit in unsere Gespräche rund um Essen, Hormone, Frau und Menschsein.
Lassen wir gemeinsam den Druck weg. Ciao Perfektionismus, Vergleichen und Co. Und feiern wir doch unsere Individualität im Essalltag, Business, Freizeit oder deinem Familienalltag. Nimm dir mit, was du heute brauchst. Inspiration, Wissen, Freude oder aber auch Verbundenheit. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hormone zum Frühstück. Hallo Steffi.
Hallo, hallo.
Ja, eine neue Folge. Und heute, ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal gemacht haben, heute ist es eine Folge von uns zwei gemeinsam. Das ist noch nichts Neues. Aber ich werde heute die Steffi interviewen, weil wir uns über ein Thema unterhalten, das zu einem der Spezialgebiete von der Steffi zählt. Und zwar wird es heute um das große und wichtige Thema Endometriose gehen. Und das zählt ja zum, ja eben wie gesagt, zu einem der Spezialgebiete von der Steffi. Und deshalb haben wir uns gedacht, wir nehmen dazu eine Folge auf. Und da steigen wir, würde ich sagen, gleich mal in das Thema ein. Und zwar würde mich interessieren, was ist denn Endometriose überhaupt? Und wie verbreitet, wie häufig ist diese Erkrankung, Schrägstrich, Diagnose denn überhaupt?
Ja, also Endometriose, ich muss jetzt gleich dazu sagen, bitte nicht abschalten, beziehungsweise vielleicht hast du gar nicht eingeschalten, weil du gedacht hast, Endometriose betrifft mich nicht, muss ich mir nicht anhören. Endometriose ist ein Thema, auch wenn es dich nicht betrifft. Es ist einfach spannend, darüber Bescheid zu wissen, weil du hast Schwestern, Kolleginnen, Freundinnen und es ist einfach ganz, ganz wichtig, dass diese Krankheit bekannter wird und man auch so im alltäglichen Gespräch, wenn man hört, jemand hat ganz, ganz starke Menstruationsschmerzen, Regelschmerzen, die wirklich außergewöhnlich sind und oft beobachtet man das ja bei einer Freundin. Da merkt man ja, okay, die ist jedes Monat drei Monate außer, jedes Monat drei Tage außer Gefecht gesetzt, weil sie so arge Schmerzen hat und muss immer Treffen, Termine absagen, Familienmitglieder, die eigene Tochter, was auch immer. Also es ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, auch wenn man selbst diesbezüglich keine Themen hat, keine Probleme hat, dass einfach diese Erkrankung bekannter wird und mehr ins allgemeine Bewusstsein kommt. Also das einmal vorweg. Das ist mir auch immer ein großes Anliegen nämlich. Und Endometriose grundsätzlich ist eine chronische Erkrankung in verschiedenen Ausprägungen. Und da wächst Gebärmutterschleimhaut ähnliches Gewebe, nicht nur in der Gebärmutter, sondern im ganzen Körper. Also es ist keine Gebärmutter, kein Gewebe der Gebärmutter direkt, sondern es sind Gebärmutterschleimhaut ähnliche Zellen, die im ganzen Körper wachsen können. Und aber sie gleich verhalten wie die Gebärmutterschleimhaut bzw. das Gewebe, das heißt hormonell abhängig abbluten zum Beispiel. Diese Herde können sie außerhalb der Gebärmutter befinden und sorgen dafür Entzündungsprozesse, die dann einfach schmerzhaft sein können. Das kann dadurch entstehen, dass der Nerv abdrücken oder einfach dieser Entzündungsherd, der dann da entsteht, schmerzt. Und das charakterisiert diese Erkrankung. Ich habe schon gesagt, es ist mit Schmerzen verbunden, die häufig zyklusbedingt sind, müssen aber nicht zyklusbedingt sein. Manche Frauen haben einfach Schmerzen beim Urinlassen, generell, wenn der Darm vielleicht einmal ein bisschen voller ist, wenn man Verstopfung hat, generell beim Stuhlgang, beim Geschlechtsverkehr. Also diese Schmerzen können auch unabhängig von der Periode auftreten. Häufig sehr intensiv, aber dann gerade während der Periode. Von der Häufigkeit vielleicht nur statistisch gesehen, also die offizielle Statistik ist so, dass jede 10. Frau davon betroffen ist. Man vermutet aber, dass die Dunkelziffer wesentlich höher ist, weil es recht lang dauert, bis die Endometriose diagnostiziert wird, weil es schwer zu diagnostizieren ist und häufig nur so dieser Ansatz herrscht, Regelschmerzen sind eh normal und dann muss man halt mal die Pille nehmen, dann wird er besser. Oder ja, wenn man die Regel hat, muss man halt Schmerztabletten nehmen. Die Frau ist wehleidig. Also das ist oft, das sind oft Aussagen, mit denen Frauen dann auch konfrontiert werden, wenn sie zum Gynäkologen, zur Gynäkologin gehen und sagen, ich habe da jedes Monat starke Schmerzen. Aber diese Schmerzen sind eben nicht normal. Und da sollte man eben auch an diese Erkrankung, an die Endometriose denken.
Absolut, ja. Also eben, was du da gesagt hast, mit diesem oft eben einen richtig langen Leidensweg. Und man weiß ja auch, dass die Frauen, menstruierenden Personen, die es dann diagnostiziert bekommen, ja eben diesen Leidensweg haben und manchmal aber eben regelrecht schon verzweifeln, weil sie ja nicht, also weil dieser Weg bis zur Diagnose so lange dauert und eben, wie du gerade gesagt hast, sie werden oft abgeschasselt, wie man so schön sagt. Und eben ja nicht ernst genommen, es wird ihnen nicht zugehört. Und eben, weil Endometriose ja ganz lang nicht wirklich irgendwie ja, kein Thema war in dem Sinn oder viele das auch nicht gekannt haben oder bis heute nicht kennen. Ja. Also das ist ja auch etwas, ja, in unserer Bubble ist es wahrscheinlich sehr bekannt in dem Sinn. Aber eben, ich erlebe es ja immer wieder in den Vorträgen, wenn ich von Endometriose spreche, dass mir die Zuhörerinnen oft anschauen und nicht wissen, was das ist. Ja. Deswegen auch dein Einstieg voll gut, wie wichtig das ist, generell zu wissen, dass es das gibt, damit man eben mögliche Betroffene, aber man fix nicht selbst betroffen ist, aber eben mögliche Betroffene da hellhörig wird und eben auch sagt, du, vielleicht magst du das irgendwie anschauen lassen oder weißt du, dass das sowas gibt.
Vielleicht ganz kurz nur, damit man einen Eindruck kriegt, in Deutschland gibt es sehr genaue Zahlen. Im Durchschnitt dauert es 12 bis 14 Jahre, bis die Endometriose diagnostiziert wird tatsächlich. Also das kann man sich eigentlich nicht vorstellen.
Ich habe mit einem Arzt einmal gesprochen, der eben Endometriose eben spezialisiert ist und also auf das spezialisiert ist und das halt voll gut, also gut in dem Sinne erkennt. Und der hat gesagt, eben, dass er oft auch Frauen halt da hat, die eben bis zu 15 Jahre oder halt 10 bis 15 Jahre irgendwie einen Leidensweg hinter sich haben. Und dass die oft dann schon so verzweifelt sind, dass andere Ärzte, Ärztinnen sie eher eben schon sozusagen zum Psychiater oder Psychiaterin schicken. So von wegen, sie bilden sie das alles ein und da gibt es nichts. Also ja, tatsächlich ein richtiger Leidensweg, muss man sagen, ja. Gut. Eine Frage noch, und zwar, es gibt ja auch, also eben diese Endometriose haben wir jetzt angesprochen, und es gibt ja dann auch die sogenannte Adenomyose, die da auch oft im, unter Anführungszeichen, Zusammenhang fällt, sage ich jetzt mal. Dieses Wort, was ist das und warum fällt das irgendwie gemeinsam mit der Endometriose?
Ja, die Adenomyose ist von den Beschwerden sehr ähnlich und in der Diagnostik ist lang so als Untergruppe oder als Teilbereich der Endometriose diagnostiziert worden. Man ist jetzt aber gerade so ein bisschen dabei, das wirklich als eigenständige Erkrankung einen Diagnoserichtlinien festzulegen. Weil bei der Adenomyose, da ist, sind diese Gebärmutterschleimhautähnlichen Zellen nicht im ganzen Körper verteilt wie bei der Endometriose, sondern das ist wirklich spezifisch in der Gebärmutterwand Wucherungen, Verdickungen, die sehr schmerzhaft sind oder sein können. Also das ist nochmal ein bisschen was anderes. Vielleicht machen wir da nochmal eine kurze eigene Folge dazu.
Sehr gerne, weil ich glaube, da haben wir beide auch ein bisschen was dazu zu
Ja.
erzählen. Kleiner Spoiler-Alarm, wir haben das beide. Du hast das relativ früh diagnostiziert gekriegt und ich relativ spät und eigentlich eher zufällig. Aber guter Einwand, wir werden da eine Folge dazu machen, weil das einfach genauso ein wichtiges Thema ist und einen eigenen Platz bekommen soll in unseren Podcast-Folgen. Genau.
Genau.
Dann gehen wir zurück zur Endometriose und Du hast jetzt schon ein bisschen angesprochen, wie sich das auswirkt oder ja, was sein kann. Welche Symptome können denn jetzt auf eine Endometriose hinweisen? Und eben warum werden die halt oft, wird das oft jetzt zu spät erst diagnostiziert?
Weil die sehr unspezifisch sind. Also es kann, manche haben einfach nur unter Anführungszeichen gastrointestinale Beschwerden, weil es einfach beim Verdauungstrakt hauptsächlich im Darm sie ansiedelt, was zu Durchfällen, zu Verstopfungen, zu Blähungen, schmerzhaften Stuhlgängen führen kann, wo man dann das Gefühl hat, ich vertrocknet alles. Oft wird sie dann unnötig eingeschränkt beim Essen, weil man vermutet, ja, vielleicht hängt es mit dem, was ich gegessen habe, zusammen. Dabei ist es eigentlich ja wirklich organisch bedingt. Und es kann auch zu Übelkeit führen, also wirklich so diese gastrointestinalen Beschwerden, wo man im ersten Moment nie an eine Endometriose denkt. Manche haben eben massive Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, haben das vielleicht noch nie erlebt, schmerzfrei. Andere haben eben typischerweise die Regelschmerzen, die auch wirklich mit der Blutung in Verbindung kommen. Also das ist ganz unterschiedlich und interessanterweise, das melden Betroffene immer wieder zurück, dass das auch abhängig ist von der Lebenssituation. Habe ich viel Stress, habe ich wenig Stress, bin ich gerade zufrieden, habe ich gerade mehrere Baustellen unter Anführungszeichen, die einfach intensiv sind. Also es hängt auch mit dem Stress zusammen. Sehr häufig treten Unverträglichkeiten tatsächlich dann auf, dass man sensibler ist bei Milchzucker, bei Laktose. Histamin ist auch ein großes Thema, weil das mit dem Östrogen im Zusammenhang steht. Also das sind so Begleiterscheinungen oder Symptome. Was auch ganz viele haben, ist so dieses ständig Schlappsein, müde sein, Fatigue, also dieses fast Erschöpfungssyndrom eigentlich. Wo Patientinnen sagen, eigentlich habe ich nur eine Woche im Monat, wo ich wirklich fit bin. Und die anderen Wochen habe ich Schmerzen oder ich blute und habe vielleicht auch Schmerzen. Teilweise sind es 3 Tage nur im Monat, wo die Patientinnen bei der Anamnese angeben, dass sie schmerzfrei sind. Also es ist wirklich ganz, ganz massiv. Und diagnostiziert werden, du hast jetzt schon gesagt, dass du einen Arzt, mit dem du zusammenarbeitest, der das gut diagnostizieren kann, weil er darauf spezialisiert ist. Manche Ärzte können es wirklich treffsicher auch per Ultraschall kennen, also diagnostizieren. Oder häufiger, das ist halt so der Goldstandard, das heißt, die Diagnosemöglichkeit Nummer 1, wo man es wirklich dann bestätigt bekommt, die Laparoskopie, wo man mit Schlüssellochtechnik wirklich im Bauch reinschaut, den Bauch öffnet und dann mit einer Kamera schaut, wie schaut es aus.
Das
Bei
wird
der
auch
Gelegenheit, ja?
Bauchspiegelung genannt, glaube ich, gell?
Ja,
Das ist so, das Laparoskopie sagt
genau,
vielleicht viel nichts, aber
ja,
es ist so,
genau,
ja,
die
sprich, also sprichwörtlich,
Bauchspiegelung.
aber eben, man sagt oft so, eben ja, keine Laparoskopie, sondern eben eine Bauchspiegelung, ja.
Die wird aber eigentlich nur dann gemacht, wenn da wirklich ein massiver Verdacht ist und mit langjährigen schweren Schmerzen verbunden ist. Meistens wird dann auch gleich was entfernt. Also wenn dann der Bauch schon offen ist, nutzt man dann die Gelegenheit, um auch gleich Herde zu entfernen. Und das ist aber dann eigentlich auch so die fixe Diagnose, die man dann hat, die Möglichkeit, das zu diagnostizieren. Oft ist es ein Verdachtsbefund einfach
Ja.
aufgrund der Beschwerden. Also er sagt schon, es ist nicht so einfach und mal so schnell gemacht, sondern meist zieht es einfach über Jahre. Manchmal auch, weil es ein Jahr ganz massiv ist, dann ist einmal 3 Jahre Ruhe. Ja, manche Frauen werden schwanger, es wird besser, stillen dann 2 Jahre, da ist es auch noch gut, dann kommt die Regel wieder zurück, dann passt es auch 2 Jahre und dann geht es wieder los. Also es ist so ganz, dadurch, dass es einfach hormonell abhängig ist, sehr tückisch,
Ja.
dann eben auch zu festzustellen.
Und jetzt die Frage natürlich der Fragen. Wir sind ja Diätologinnen beide. Welche Rolle spielt denn, also jetzt einerseits die Ernährung, aber zuvor auch noch natürlich die Darmgesundheit? bei Endometriose, weil du hast das jetzt vorher schon ein bisschen angesprochen, dass ja diese eben bezüglich Verstopfung oder eben, dass da halt Schmerzen entstehen können oder eben Verdauungsprobleme sind. Das heißt, inwiefern eben spielt denn da auch die Darmgesundheit und vor allem dieses sogenannte Östrobolom eine Rolle?
Also dieser Begriff Östrobolom, das hat man in letzter Zeit häufiger. Das ist irgendwie so, das kommt jetzt gerade so ein bisschen durch. Und generell finde ich, gelangt so der Stellenwert vom Darm wieder mehr in den Fokus. Das war schon mal ein bisschen mehr, ist dann wieder ein bisschen verschwunden. Und jetzt kommt man vor, hört man wieder ganz viel. Und da geht es einfach wirklich darum, dass der Darm in einem die Darmbakterien in einem guten Gleichgewicht sind, dass die Darmbakterien wirklich ein gutes Futter bekommen, damit das Gleichgewicht im Darm vorhanden ist, weil dann einfach auch beispielsweise dieser enzymatische Prozess, der daran beteiligt ist, Östrogen zu verstoffwechseln, damit zusammenhängt. Also ich brauche jetzt ganz einfach gesagt Ballaststoffe, die füttern mir jene Darmbakterien, die ein Enzym reduzieren, das dafür sorgt, dass Östrogen, was eigentlich ausgeschieden werden sollte, wieder aktiviert wird. Und wenn dieses Darmbakterium mangelernährt ist, dann nimmt dieses Enzym überhand, und dann wird zu viel vom Östrogen, was eigentlich am Weg gerade nach draußen ist, wieder reaktiviert und geht dann wieder in den Körper hinein. Und bei der Endometriose haben wir Östrogendominanz, also wir haben zu viel Östrogen. Und deswegen ist da das Ziel, den Körper wirklich zu unterstützen, das Östrogen zu reduzieren, zurückzuhalten. Und das schafft man beispielsweise wirklich sehr, sehr gut über den Darm. Und ich habe da ganz, also mich wundert selbst immer wieder, weil ich mir oft denke, okay, die Frau achtet eh schon so auf die Ernährung und setzt schon so viel um und probiert schon seit Jahren. Und von der Anamnese her ist da schon ganz viel da und ganz viel Wissen auch da. Und wenn wir dann aber trotzdem nochmal so einen Fokus wirklich legen auf die Ballaststoffe, und vielleicht, dass ihr eine Vorstellung habt, normalerweise, also man sagt so 30 Gramm Ballaststoffe pro Tag sind ideal. Der Durchschnitt Österreicher, in Österreich haben wir da Zahlen, schafft so die Hälfte. Und ich schaue mit den Frauen immer gemeinsam, dass wir wirklich so auf 40, 50 Gramm kommen. Und dann fangen die positiven Effekte an. Weil dann ändert sich wirklich was in der Darmflora. Und dann merken die Frauen, dass es ihnen besser geht. Begleitend schauen wir auch bei so hormonell wirksamen Stoffen wie eben Kosmetika, Waschmittel, Parfums, Duftstoffe, Deos. Dass man da auch reduziert, also wirklich auch so Toxine reduziert, um einfach dieses Östrogen, diesen Überschuss in Griff zu bekommen. Und da habe ich wirklich sehr, sehr gute Effekte. Also da habe ich wirklich gerade dieses Jahr nochmal mehr an Fokus drauf gelegt und kann da immer wieder beobachten, dass sich das extrem positiv auswirkt, wenn man da
Ja,
wirklich mit der Darmgesundheit arbeitet.
absolut. Und das wird jetzt auch, also du hast das jetzt gerade gut angesprochen, wie du da auch in der Praxis arbeitest und Betroffene da eben auch unterstützt, beziehungsweise worauf da so ein Fokus eben gelegt werden kann oder soll. Und da ist jetzt auch die Frage eben, wie man, also das ist jetzt eh schon einiges angesprochen, aber eben wie man mit Ernährung auch da arbeiten kann, beziehungsweise auch eben dieses Darmungleichgewicht unterstützen kann oder eben, dass diese Darmbalance wiederhergestellt wird. Und vor allem, warum es ja dann ein Vorteil oder worin der Vorteil liegt, so ist die Frage, eben auch dann mit einer Ernährungsfachkraft zusammenzuarbeiten, also einer Diätologin, einem Diätologen oder eben auch ja, Ökotrophologen und Ökotrophologinnen oder eben Diätassistentinnen und Diätassistenten. Und da eben sie vor allem auch abgrenzt von so diesen gängigen Pauschalaussagen, die halt leider im Netz kursieren von irgendwelchen Selbsthilfegruppen oder halt ja, selbsternannten ExpertInnen, sage ich jetzt mal, oder selbst Betroffenen, die dann irgendwie halt da was weitergeben.
Ja, leider haben diese Empfehlungen, du sagst es eh schon oft von Betroffenen, die was weitergeben, auch wenn diese Betroffene den Weg hinter sich hat, dass sie von 3 Tage im Monat nur schmerzfrei bis komplett schmerzfrei den Weg gegangen ist, heißt es immer noch nicht, dass sie Expertin für alle ist. Sie ist eine Expertin für ihren eigenen Körper. Aber das, was bei ihr funktioniert hat, muss nicht bei anderen auch funktionieren. Also das ist immer so ein sehr individueller Weg und das habe ich ja auch in der Beratung von Endometriose-Patientinnen wirklich lernen müssen, dass das, was bei der Patientin A funktioniert, bei der Patientin B oft gar nicht hilft. Also das ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich und dadurch, dass so viele verschiedene Symptome und Begleiterscheinungen damit in Verbindung stehen, ist es einfach auch wichtig, dass ihr ein bisschen ein medizinisches Wissen habt. Bei manchen hilft Histamin zu sparen, zu reduzieren. Bei anderen, die reagieren auf die Histaminreduktion überhaupt nicht. Bei manchen ist einfach Stress der große Punkt, Knackpunkt, das Thema. Bei anderen liegt es an anderen Themen. Und also diese Pauschalaussagen wie glutenfrei, laktosefrei, histaminfrei, arm. Manchmal kommen Frauen wirklich zu mir und essen schon vegan und histaminarm und wissen gar nicht, was sie eigentlich nur an Nahrungsmitteln essen sollen, weil es alle Empfehlungen, die sie irgendwie gelesen haben, umsetzen und sind komplett mangelernährt und haben deshalb so starke Symptome, wo es dann oft darum geht, den Körper wieder aufzufüllen und zu stabilisieren und zu kräftigen und langsam Stück für Stück wirklich die Nahrungsmittel alle wieder einzuführen, die da von irgendwelchen Selbsthilfegruppen verboten worden sind, damit die Frau wieder Energie hat, ihre Krankheit zu bewältigen. Also das ist so die Situation, die ich ganz oft habe, weil natürlich man probiert es erst einmal auf eigene Faust mit Selbsthilfegruppen und Ratgebern und oft ist das sehr, sehr einschränkend und das wäre gar nicht notwendig.
Ja. Wobei wir da bitte nur kurz auch schon sagen sollen, das ist jetzt nicht grundsätzlich per se gegen Selbsthilfegruppen oder wie auch immer, weil das
Na,
einfach wichtig
na,
ist. Ja, aber uns geht es darum, was wir eh immer wieder in Folgen ansprechen,
na.
dass man eben schon schaut, von wem nimmt man oder wer gibt da
Ja.
eben Tipps und Tricks und
Ja.
irgendwelche Empfehlungen oder eben Regeln und Verbote, wer spricht das da aus? Weil per se haben Selbsthilfegruppen absolut eine Berechtigung, damit man da einfach auch ein gutes Netzwerk hat.
Ja, auf jeden
Absolut, ja.
Fall.
Und für mich schließt sich da ja gerade auch der Kreis, wenn du eben vorher mal gesagt, von der Darmgesundheit her, wie man die eben unterstützen soll, muss, kann, darf. Und wenn ich aber dann eben sage, andererseits streiche ich so viel weg und das ist vielen, glaube ich, gar nicht bewusst, weil sie ja dieses Gefühl haben von, ich tue eh schon so viel und eben, ich lasse eh schon so viel weg oder ja, aber dass das halt dann oft unnötig ist. Und halt eben zu viel ist und dadurch halt eben diese Darmbakterien nicht gut eben unter Anführungszeichen gefüttert werden, da fehlt dann oft der Zusammenhang, ja, dass eben der Körper da ja einfach halt ganzheitlich gesehen werden muss,
Ja.
plus den Stress dann sowieso, dass das alles verursacht, was du ja angesprochen hast.
Ja.
Absolut, ja.
Ja. Also man musste wirklich immer ganz kurz nur gesagt schauen, was ist der Status quo, was wird wirklich vertragen, was wird nicht vertragen und wie kann ich den Körper einfach wieder gut versorgen. Also das ist der Hauptpunkt. Also es geht nicht per se um irgendeine Ernährungsrichtlinie bei Endometriose, sondern immer darum, den Körper zu unterstützen, dass er gut versorgt ist, dass er die Kräfte hat, diese Entzündungen, diese chronischen, ja, letztendlich, gut zu verkraften, das Immunsystem zu unterstützen und einfach den Körper, um damit umzugehen, weil es natürlich eine massive Belastung ist.
Ja, absolut. Das auf alle Fälle, ja. Wie kann man denn jetzt dann, du hast das vorher schon ein bisschen angesprochen, bezüglich diesem, ja, dass man diese Darmbalance, dieses Darmgleichgewicht wiederherstellt. Wie kann man denn, also was sind denn einmal so Anzeichen, die da drauf hinweisen und wie kann man das denn auch korrigieren sozusagen? Oder eben, was kann ich
Ja.
da machen? Genau, also jetzt vor allem punkto Ernährung, dass man
Also wenn ich schon
da.
merke, dass ich sehr infektanfällig bin, dass ich sehr dünnhäutig bin, dass sie immer starke Blähungen habt, die auch sehr unangenehm riechen. Der Stuhlgang ist von der Konsistenz her entweder sehr weich und breiig oder sehr, sehr hart und mühsam abzugeben. Es kann sowohl in die Richtung Verstopfung gehen als auch Durchfall. Also das ist ganz unterschiedlich. Also das sind alles schon so Hinweise, dass in der Darmflora was nicht hundertprozentig in Ordnung ist. Wobei er dazu sagen muss, Blähungen bis zu einem gewissen Ausmaß sind ganz normal. Gerade auch, wenn man viele Ballaststoffe isst, weil einfach diese Gase entstehen im Darm und auch irgendwann raus müssen. Also Blähungen an sich sind nichts Schlechtes. Nur wenn sie wirklich sehr, sehr übel riechen und einfach unangenehm sind für die Person, dann muss man sich das anschauen. Und ja, also Ballaststoffe, ich rede schon die ganze Zeit von Ballaststoffen. Ballaststoffe haben wir ja im Obst, im Gemüse, in Hülsenfrüchten, Erbsen, Bohnen, Linsen, in Getreideprodukten. Also deswegen auch wichtig, wirklich Kohlenhydrate zu essen, weil das einfach eine gute Ballaststoffquelle ist, wenn ich Low Carb immer habe. Und vielleicht diese ketogene Diät praktiziere, so wie es jetzt gerade Trend ist, dann fehlen mir häufig einfach oft auch die Ballaststoffe aus dem Obst, aus den Kohlenhydraten. Und wenn ich wirklich schaue, dass ich auch eben Erbsen, Bohnen, Linsen, Hülsenfrüchte integriere, regelmäßig Kräuter, wenn es nur geht. Also wer einen Balkon hat oder Küchenfensterbank, wirklich selbst Schnittlauch, Petersilie, Basilikum. Diese einfachen Küchenkräuter auch verwenden, oder tiefgekühlt kaufen und in die Speisen mit reinmischen. Also das sind alles Tipps für Ballaststoffe, die wichtig sind. Und wir haben da eh auch schon mal diese Empfehlung gebracht bei in einer anderen Folge mit dem Reisweg pflanzlichen Nahrungsmitteln pro Woche. Wenn man es mal ausprobiert und einen Fokus drauf hat, ist es gar nicht so schwierig, das zu erreichen. Vor allem, weil ja Olivenöl auch als pflanzliches Nahrungsmittel gilt. Oder jetzt wirklich einmal eine Handvoll Nüsse, wenn ihr Studentenfutter nimmt, eine fertige Verpackung, also Packung, wo drei, vier verschiedene Nusssorten drinnen sind und dann noch Trockenfrüchte. Also da habe ich dann auch schon Anreiz. Oder mal eben Sesamsamen über den Salat drüber oder die Linsen einfach ganz leicht aus der Dose oder aus dem Glas fertig gekocht kaufen und wo reinmischen. Also da gibt es Möglichkeiten und man kann das wirklich steigern und wird dann auch sofort Effekte merken beim Stuhlgang. Wichtig ist auch, mehr trinken, weil die Ballaststoffe quellen müssen. Und man merkt da wirklich sehr, sehr schnell Effekte. Also schon nach einer Woche. Und dass sich der Stuhlgang verändert und der Geruch vom Stuhl verändert. Und das sind so Punkte, wo ich wirklich da was machen kann für meinen Darm. Und was ganz wichtig ist in dem Zusammenhang. Und das ist für alle wichtig und das schadet niemandem.
Absolut. Und da hast du jetzt auch schon gesagt, wie man halt auch langfristig da eben die Darm und auch halt dann entsprechend die Hormonbalance hinsichtlich Endometriose unterstützen und ich sage jetzt mal kräftigen kann. Was sind denn jetzt aber noch, also wir haben jetzt einerseits sehr viel über die Ernährung gesprochen und eben also sowieso die Symptome und die Diagnosestellung. Aber es geht ja bei der Endometriose, das ist ja vorher schon ein bisschen anklingen lassen, nicht nur um Ernährung. Das heißt, was wären jetzt nur abschließend so ein paar Aspekte, die man genauso anschauen kann oder die in der Therapie auch eine wichtige Rolle oder eben so eine Säule davon sind?
Also schauen wir schon noch immer das Blutbild an, grundsätzlich, wie schauen die Nährstoffe aus in Bezug auf Vitamin D, auf Eisen, schau ein bisschen in der Ernährungsanamnese, wie schaut es aus mit der Magnesiumzufuhr. Magnesium ist ja generell was ein bisschen entspannt, die Muskulatur entspannt, was auch oft bei Schmerzen wirklich gut hilft. Man kann die Leber unterstützen mit Bitterstoffen. Entweder, dass man wirklich ganz gezielt Nahrungsmittel isst, die bitter sind, oder man holt sich so Bittertropfen im Reformhaus oder in der Apotheke oder in der Drogerie. Mariendistel wäre auch eine Möglichkeit. um die Leber zu unterstützen. Und ich habe eher den Stress auch schon angesprochen. Also Stress ist einfach, das ist das Thema. Das beobachte ich halt wirklich bei vielen Frauen und das sorgt einfach für hormonelle Dysbalance und kann auch die Endometriose verstärken. Und das berichten auch immer wieder die Frauen. Also ich habe das ganz oft, dass wenn dann im Urlaub keine Schmerzen sind, eine Patientin habe ich, an die kann ich mich erinnern, die war auf Weltreise in Asien. Also hat es gestartet, da war es ein Jahr unterwegs in Asien und im dritten Monat waren die Schmerzen weg und die sind dann erst wieder gekommen, wie es wieder zu Hause war und wieder ihren Alltag gehabt hat. Aber wirklich komplett weg. Also sie hat gesagt, schmerzfreie Regel. Also das ist auch so ganz typisch. Also oft sind es auch so psychische Faktoren unter Anführungszeichen, weil der Job nicht zufriedenstellend ist, man Probleme hat mit der Familie, die ganze Zeit im Nacken sitzt und zwischenmenschliche Geschichten, Nachbarschaftsstreite. Also das ist ganz spannend, was da oft im Hintergrund steht und sich dann auf die Symptomatik von dieser Erkrankung auswirkt. Man kann auch Physiotherapie machen. Es gibt viele Physiotherapeuten, die spezialisiert sind in dem Bereich. Diese Adressen kann man auch finden über die österreichische Beckenbodengesellschaft.
Genau, mit der es ja auch eine Folge gibt. Ich glaube, es ist die 10. Folge, wo wir die Gründerinnen von der
Ah ja.
Beckenbodengesellschaft interviewt haben. Genau,
Ja.
also da gerne reinhören, weil gerade eben
Ja, genau.
da kann man auch nochmal sehr viel unterstützen und sehr viel, ja, sehr gut
Ja.
eben wie gesagt,
Ja.
die Symptomatik lindern.
Generell ganzheitlich wirklich ansetzen. Mit Akupunktur, mit Moorpackungen, was manchen ja hilft. Ja, Bewegung. Also.
Manchen, glaube ich, ist halt danach, dass vielleicht dieser Leidensweg ja schon so lange war, oder eben der Leidensdruck groß ist mit den Schmerzen und halt die Lebensqualität so sinkt, dass eben möglicherweise auch unterstützende psychologische, psychotherapeutische Therapie helfen kann. Und ich glaube, was wir aber schon auch noch erwähnen sollten, also jetzt das Herz jetzt, wir haben zwar hingewiesen darauf, dass das massive Schmerzen sind und Co. Aber eben für manche Frauen ist es so oder manche Betroffenen halt so intensiv und es hilft trotzdem vieles nicht, dass da halt dann tatsächlich auch ja, bis hin zu einer Gebärmutterentfernung manchmal eben, also einer Hysterektomie dann auch im Raum steht. Ja, und die Frauen halt dann wirklich sagen eben, dass die Schmerzen einfach so heftig sind, dass sie lieber eben ja auch halt einen möglichen Kinderwunsch ad acta legen, einfach nur halt, um endlich schmerzfrei zu sein. Ja, also da glaube ich nur, dass man, also
Ja, das Bälle
jede
gibt es
Frau,
auch, ja.
jeder Betroffene ist da natürlich anders und unterschiedlich und es heißt ja so ein bisschen das Chamäleon der Gynäkologie, dass das die Endometriose ist, weil es eben, wie du gesagt hast, so individuell ist und so unterschiedlich, wie halt grundsätzlich eigentlich jede Erkrankung, weil es gibt kein Schema F, ja. Aber gerade bei der Endometriose ist es auch sehr, sehr unterschiedlich. Und vielleicht da, weil wir den Leidensweg jetzt immer wieder angesprochen haben, der Hinweis, dass wir in der nächsten Folge ein Interview mit einer Betroffenen haben werden, die uns ihre Geschichte erzählen wird, eben die Endometriose selbst hat und die uns dann auch da mitnehmen wird, wie das bei ihr alles so abgelaufen ist. Liebe Stefanie, gibt es deinerseits noch etwas zu sagen zur Endometriose? Oder haben wir eh schon
Für
das
mich war das
meiste
jetzt so schwierig, diese Folge, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich das so viel im Kopf habe und jetzt das Gefühl habe, das habe ich noch nicht gesagt und da müsste die eigentlich noch was dazu sagen. Und aber wir lassen es jetzt so. Der Darm ist ein Punkt in der Therapie von der Endometriose, ganz ein wichtiger, wo man schnell einmal ansetzen kann, wo man nichts falsch machen kann. Aber es gibt da natürlich noch ganz ja, viele verschiedene Punkte, die man auch noch beachten kann.
Genau.
Ja. Aber ich
Vielleicht
belasse es
auch
jetzt dabei.
als Hinweis, es ist jetzt einmal eine, wir wollen einfach einmal Info liefern, was ist Endometriose eben,
Ja.
wie diagnostiziert man es, etc., Ernährung, Therapiemöglichkeiten. Dann gibt es die nächste Folge mit eben einer Betroffenen. Wir sind immer offen für Fragen, Wünsche oder Anregungen, gerne über unsere über Instagram oder eben über unsere Website. Du findest die ganzen Notizen oder in den Notizen, in den Shownotes, die Kontaktdaten. Und ja, wenn wir können ja gerne wieder auf eine auf die Endometriose auch nochmal spezieller eingehen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Spannend.